Ihr habt Ausdauer. Also Schöpfung und Wissenschaft. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war, was steht da? Sehr gut. Es war sehr gut. Da ward es Abend und morgen der sechste Tag. 1. Mose 1, 31. Alles war tadellos. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild uns gleich sei, und da herrschen über die Fische und Meer und über die Vögel und dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Weib, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde, machtet sie euch untertan und herrschet über die Fische, Meer, Vögel, unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Also Gott hat das alles geschaffen nach Bibel in 6 Tagen und dann den Menschen. Und den Menschen hat er geschaffen, warum? In seinem Ebenbild, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Also ihr seid was Besonderes nach Bibel. Und darüber haben wir auch im letzten Vortrag geredet, Jesaja 43, 6 und 7. Wir sind also nicht irgendwie ein Wesen aus dem Schlamm, sondern im Ebenbild Gottes zur Ehre Gottes. Und das ist schon wichtig. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, habt ihr das gehört? Die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Also die Mahlzeit, die der erste Mensch zu genießen hatte, war voll vegan. Alles Getreide, alles was Samen hat und Früchte. Gemüse gab es nicht, man brauchte sich nicht an dem Brokkoli rumkauen, obwohl ich ihn mag. Naja, also Früchte und alles, was Samen hatte, das war die Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter den Himmeln und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Also nach Bibel, alle Tiere waren vegan. Kein Tier und kein Mensch hat etwas gegessen, das aus einem anderen Tier hervorkam. Und keiner hat ein Tier getötet, da waren Pflanzen zur Nahrung. Und somit waren alle Tiere auf diesem Planet, alles Gewürm, jeder Vogel, jedes Tier auf der ganzen Erde war vegetarisch. Das ist, was die Bibel sagt. Jetzt die Wissenschaft sagt natürlich was ganz anderes. Und Charles Darwin zu der Zeit, als er Naturwissenschaftler mit der Beagle unterwegs war, er hatte eine sehr, sehr reiche Frau und die konnte es sich leisten, um ihn wegzuschicken. Und er schreibt was ganz Interessantes. Er schreibt hier an seinen Freund Dr. Arthur Gray, ich bin verwirrt. Ich wollte gar nicht atheistisch schreiben. Das ist ein interessanter Brief, den er hier schreibt. Aber ich muss gestehen, dass ich nicht so deutlich wie andere und wie ich vielleicht sollte, überall Zeichen für gezieltes Design und Wohlwollen erkennen kann. Gott hat nämlich gesagt, alles war was? Sehr gut. Ich kann es nicht erkennen. Dafür gibt es mir zu viel Elend auf der Welt. Es leuchtet mir nicht ein, dass ein allmächtiger Gott, die Ichneumonidae, das ist eine Gruppe Parasiten, die Raupen lebend von innen auffressen und mit Mäusen spielenden Katzen bewusst so geschaffen haben soll. Ich kann das nicht sehen. Hier sehe ich, die Katze frisst die Maus, die Parasiten fressen die anderen Organismen von innen auf. Und das, was in der Bibel steht und das, was ich hier sehe, sind 2 verschiedene Dinge. In 1844 schreibt Darwin in seiner ersten Auflage von dem Buch Entstehung der Arten, das ist ja das große, interessantes Datum natürlich, es ist doch eine unwürdige Vorstellung, dass der Schöpfer unzähliger Universen all die Milliarden oder Myriaden kriechenden Parasiten und Würmer, die seit den frühesten Anfängen des Lebens an Land und in den Tiefen des Meeres wimmeln, einzeln gewollt und gemacht haben soll. Wir fragen uns nicht mehr, warum, wenn man jetzt die Evolution betrachtet, und wir sehen es aus evolutionistischer Sicht, sagt er, dann fragen wir uns nicht mehr, warum eine bestimmte Tiergruppe einen solchen Wandel durchgemacht haben soll, dass sie ihre Eier in die Eingewande oder das Fleisch anderer sensibler Wesen legen, dass manche Tiere sich an Grausamkeit ergötzen sollen, dass Tiere von falschen Instinkten irregeleitet sein sollen, dass es Jahr für Jahr eine unermessliche Verschwendung von Pollen, Eiern und heranwachsenden Organismen gegeben soll. Also wenn ich das evolutionistisch betrachte, kein Problem. Also Darwin sagt, hier ist zu viel Elend, hier sind Organismen, die überhaupt nicht in diesen Plan der Bibel hineinpassen, Tiere fressen einander und das Einzige, was Sinn macht, ist Evolution. Und so sieht er die Welt. Jetzt, jemand muss recht haben, die ganze Welt sagt, Darwin, was du sagst, ist logisch. Und weil es logisch ist, kann das, was in der Bibel steht, nicht wahr sein. Aber ist es nicht möglich, dass es vielleicht doch so war, dass es so war, wie Gott sagte, und dass sich vielleicht etwas geändert hat? Komm, wir schauen mal. Es wurde anders. 1. Mose 3, 9 bis 14. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Wo kam die Angst vor Gott? Nach dem Sündenfall. Denn ich bin nackt und darum verstecke ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum? Und von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, ich habe nicht Schuld, die da. Das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum. Das ist ihre Schuld. Und ich aß. Und da sprach Gott, der Herr, zum Weibe, warum hast du das getan? Nicht ich war schuld, der da, die Schlange, die betrog mich, sodass ich aß. Und so fängt dieser Zinnober auf dieser Welt an. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht. Verstoßen aus allem Vieh, von allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Im Englischen steht geschrieben, Dust, Staub. Und eine Schlange frisst andere Tiere, andere Lebewesen und sie ist in der ganzen Welt ein Symbol des Todes. Und die Menschen haben Angst vor der Schlange. Und wenn wir sterben, wird Staub zu Staub, also symbolisch Staub und wirklich auch. Denn sie hat keine Beine, sie kann sich nicht hinsetzen und wenn sie das frisst, dann rollt das Tier da in dem Staub und sie frisst das auch mit. Also hat sie keine Beine mehr. Auf dem Bauch sollst du kriechen. Also ich kann annehmen, dass sie vorher Beine hatte. Dass sie vorher auf Beinen rumging und jetzt nicht mehr. Ja, was haben wir denn hier? Hier ist die Kap-Zwerg-Burrowing-Eidechse. Hier ist die Alberts-Burrowing-Eidechse. Und da ist die großschuppige, was nennt man das in Deutsch? Grasechse, und die haben Überbleibsel von Beinen, die sie nicht benutzen. Sind einfach nur Anhänge, sind vollgeformt, aber unnütz. Frage, der Gen für Beine, existiert er noch in diesen Tieren, ja oder nein? Ja, denn die Beine sind noch da. Sie werden nicht so ausgedrückt, dass sie sich vollkommen entwickeln, aber die Gene sind da. Und einige Schlangen entstehen die Beine manchmal und manchmal nicht, so wie bei Puffottern zum Beispiel. Manchmal haben sie ein Überbleibsel von einem Bein. Frage, wenn sie die Überbleibsel haben, haben sie die Gene für Beine, ja oder nein? Aber die Gene sind deaktiviert, sie sind unaktiv, aber sie sind da. Das heißt, das Potenzial für Beine ist noch immer gegenwärtig. Jetzt eine Schlange ist giftig und eine Schlange tötet, durchdem sie das Gift in ihr, Opfer hereinspritzt. Ist das jetzt was ganz Neues oder ist es etwas Altes? Dieses Gift, was da reingespritzt wird, ist ein Gift von einer umgeänderten Speicheldrüse. Also es ist nichts Neues, es ist die alte Speicheldrüse, die eine neue Dimension bekommt. Und das Gift und die Produktion des Giftes ist nichts Neues. Das gleiche mit einer Spinne. Das Gift sind die Proteine, die Eiweiße, die Enzyme, die in den Speicheldrüsen produziert werden, die vielleicht vorher einen anderen Zweck hatten und die jetzt natürlich als Gift wirken. Eine Spinne hat ein Netz, das muss unbedingt da sein, um Fliegen zu fangen. Aber einige Spinnen existieren wenigstens Teile ihres Lebens von Staubmehl, Pollen. Und somit kann das Netz einen anderen Zweck gehabt haben. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast, die Stimme deines Weibes. Also Männer, passt auf, nicht zu viel horchen. Und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker. Warum? Um deinetwillen. Also Gott ist boshaftig und sagt, ich verfluche dir die Erde. Nein, nein, nein. Verflucht sei die Erde um deinetwillen. Wir wissen ja, wenn es den Menschen gut geht, wenn da Wohlstand ist und wenn da ein Überfluss an Gütern ist, dann hat man Gott nicht nötig. Habt ihr das schon mal gemerkt? Und in meinem Lande geht es oft doll zu und dann kommen Jahre der Trockenheit und plötzlich wollen alle beten. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Dann wollen sie beten, dass der liebe Gott doch bitte Regen schickt. Und so hat Gott gewusst, dass wenn alles so üppig ist, wie er es geschaffen hat, der Mensch nie Fragen braucht, Gott, wo bist du? So um seinetwillen hat er die Erde verflucht. Und jetzt bringt die Erde nur hartnäckig das hervor, was er zum Leben nötig hat. Habt ihr schon mal gemerkt, wie schwierig es ist, das wachsen zu lassen, was wir zu essen haben? Und wie leicht das wächst, was wir nicht essen haben wollen und was wir nicht im Garten haben wollen. Habt ihr das mal schon gemerkt? Und jetzt fragt euch mal die Frage, wenn Evolution wahr ist, wieso ist das, was so aufgepasst werden muss, noch da? Es müsste doch schon längst weg sein und überwältigt sein durch all diesen Kram, der so leicht wächst, den wir nicht nötig haben. Also Gott hat gesorgt, dass das, was wir nötig haben, im Schweiße des Angesichts, mit Gebet erzeugt werden soll, um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Also hier ist eine neue Dimension. Und dann, das Klima wurde anders. Und plötzlich, die Bäume hatten ihre Früchte, wie oft? 12-mal im Jahr. Jeden Monat waren da Früchte. Und jetzt tragen sie nur noch ein Monat, zwei Monate, drei Monate und im Winter weg. Und da muss man anders handeln. Heutzutage mit Transport und so weiter, ist es möglich, und in verschiedenen Weltteilen das so wieder zusammenzubasteln, und man kann sogar hier in einer Jahreszeit, wo es nicht gegenwärtig ist, alles haben. Aber wenn die Schiffe weg sind und die Züge sind weg und die Flugzeuge sind weg, naja, dann ist man von Gott abhängig. Und so um seinetwillen hat er das verflucht. Und was macht man denn, wenn da so viele Monate lang diese Dinge, die ich normalerweise esse, plötzlich weg sind? Naja, da muss man die Ernährung ergänzen, und Gott hat was hinzugefügt. Dann hat er gesagt, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Also weil die Früchte nicht mehr da waren wie früher und alles, was notwendig war, nicht da war, gibt er das Gemüse hinzu. Also Jugend, regt euch nicht auf, das wird wieder weggenommen eines Tages. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Also Gott in seiner Gnade sagt nicht, okay, du hast gesündigt, tot. Er gibt ihm eine Frist, aber von dem Augenblick an fängt Adam an zu sterben. Er war so vital, es hat über 900 Jahre gedauert, bis er tot war. Ist das nicht etwas Besonderes? Wie sind wir herabgekommen? Dornen und Disteln, was ist denn das? Ist das was Neues? Evolutionistisch was Neues? Nein. Hier haben wir Dornen auf verschiedenen Pflanzen. Und hier in diesen Pflanzen, Akazien, sind das einfach modifizierte Zweige. Die gleichen Gene, die etwas anders reagieren auf die Umwelt. Hier haben wir eine Pflanze, und die hat Stacheln. Und die findet man in der Wüste. Und da kann man nicht so viele Blätter haben, denn das ist zu viel Transpiration, zu viel Wasserverlust, und somit der Stamm wird das neue Blatt. So, das sind die Stämme, und die Blätter werden Dornen. Jetzt in einer normalen Entwicklung, genetischen Entwicklung, so wie das Blatt wächst, entfaltet es sich und es dreht sich auf und es wird ein Blatt. In einer Dorne, der gleiche Gen wird so aktiviert, dass anstatt sich aufzudrehen, dreht es sich immer mehr zu, und dann wird es ein steifer Punkt, wird trocknen und hart und ist eine Dorne. Es ist aber nichts Neues. Es ist eine Änderung von dem, was schon vorher da war. Und die Stacheln, die wir auf deiner Rose haben am Stamm, sind nichts anderes als epidermale, kortikale Auswüchse. Also nichts Neues, keine neue genetische Information. Und Disteln, was ist denn das? Das Gleiche. Der gleiche Gen, der das Blumenblatt aufgehen lässt, lässt es hier zusammenfalten und zum scharfen Punkt wachsen, ertrocknen, und dann hat man eine Distel. Das ist nicht eine neue genetische Eigenschaft. Es ist eine Abänderung einer Anwesenden. Und jetzt schauen wir mal Darwins Parasiten an. Parasiten sind sonderlich und sie sind meist reduziert. Das heißt, so etwas wie ein Bandwurm, ist das richtig? Tapeworm, Bandwurm. Ein Bandwurm hat keinen Darm. Warum nicht? Weil er wohnt in einem Darm, wo alles für ihn vorverdaut wird, also hat er keinen Darm nötig. Aber Freilebende von dieser Gruppe haben den Darm. Jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Evolution ist oder dass das Devolution ist? Devolution würde sagen, meine Nahrung mit dem verfluchten Feld ist nicht mehr gegenwärtig. Ich habe zwei Lösungen. Entweder ich sterbe aus oder ich suche mir was anderes zu essen. Das ist eine Möglichkeit. Und diese Organismen sind nachher abhängig geworden von anderen Organismen, aber in der gleichen Familie haben wir noch einige, die es ohne parasitischen Lebensstil überleben. Und dann brauchen sie den Darm nicht mehr, weil da ist schon vorverdaut für sie. Und die Gene für Darm werden deaktiviert. Hier ist nichts Neues, was dazu kam. Hier ist etwas, was verschwunden ist, richtig? Wie weit kann ich alles verschwinden lassen? Wie weit kann denn das gehen? Hier haben wir Pathogene, translokierte Spezies, das sind Bakterien, die Krankheiten verursachen. Und wie passiert das denn? Es wird uns erzählt, das ist Evolution, dass wir jedes Jahr neue Bakterien und neue Viren haben und. Und das ist ein Beweis der Evolution. Nein, das ist kein Beweis der Evolution. Es funktioniert nämlich so. Plasmide, das sind kleine DNA-Fragmente, also kleine Stückchen DNA, da ist eins zum Beispiel. Sie existieren bei fast allen Bakterienzellen, haben zwischen 2 und 30 Gene. Manche scheinen für die Fähigkeit zu besitzen, in das Bakteriumchromosom hinein und auch herauszuwandern. Also sie können sich da einschließen oder ausschließen. Und dann können sie auch übertragen werden von einem zum anderen. So kann ein Plasmid übertragen werden, dann sitzt er in der nächsten Zelle und dann wird er einkombiniert in das neue DNA des Rekombinanten, aber es ist nichts Neues, der Plasmid war von Anfang an da. Also bestimmte Bakterientypen können ein Stück ihres DNAs an den Empfänger spenden. Und diese Rekombination der Bakterien entspricht der sexuellen Reproduktion der Eukaryoten, das sind Zellen mit Kernen. Gewöhnlich wird nicht der ganze DNA übertragen, sondern nur ein Stückchen. Also Immunität, Resistenz gegen Herbizide, Pestizide, Antibiotika und so weiter entstehen nicht aufgrund neuer genetischen Materials, sondern rekombinierten DNA. Es ist also nichts Neues in der Welt, sondern nur eine Verteilung. Hier haben wir einen Parasiten und dieser Parasit, der geht in ein krebsartiges Tier, Barnacle, das sind diese Muscheln, die auf den Felsen sind, die immer die Füße so weh machen, wenn man drauf rumgeht und die auch auf den Schiffen sich festlegen. Es ist eigentlich ein kleiner Krebs, der da drin wohnt, und da gibt es ein Parasit, und das ist in seiner internen Form, drängt er dieses Wesen ein, und endgültig, dieses Parasit in der Larva ist vollkommen frei schwimmend, hat alle Organe, Augen, Darm, alles, was nötig ist, um frei sich zu bewegen. Hat er all die Gene dafür daher, da, ja oder nein? Ja. Aber wenn er in einen Barnacle eindringt, dann werden alle diese Gene ausgeschalten. Er verliert die Augen, er verliert die Organe, er verliert alles, außer die Geschlechtsorgane. Und nur die Geschlechtsorgane von diesem Parasiten sind aktiviert und nachher übernehmen sie dieses Lebewesen und die Eier, die produziert werden, sind Parasiteneier und nicht Barnacle-Eier. Ist das nicht toll? Frage, ist das Evolution oder Devolution? Denn im freilebenden Larva-Form ist alles da. Also die Gene sind alle da. Im Parasiten sind sie alle abwesend, also die Gene sind ausgeschalten. Das ist nichts Neues, was da hinzukam. The female cyprid invades the crab and then develops into a parasite. Habe ich ja schon besprochen. Und dann nachher sieht das arme Vieh so aus. Und hier haben wir nur noch Geschlechtsorgane. Da ist kein Kopf, da ist nichts. Also ein langweiliges Leben hier hat das Tier. Kann nie sehen, was es tut. Hier haben wir die berühmte Mücke, die Malaria trägt und alles Mögliche. Und hier sehen wir, wie sie überlebt. Sie hat hier diesen Proboscis und hier steckt sie den Proboscis in die Haut und da saugt sie sich voll Blut. Jetzt ist es interessant, dass ein Evolutionist würde sagen, dieser Proboscis ist evolutionistisch entstanden und ist perfekt entwickelt, um Blut zu saugen. Das Interessante aber ist, dass nur das Weibchen ein Blutsäuger ist. Ich weiß nicht, ob da was dran steckt, aber das Weibchen ist ein Blutsäuger. Das Männchen, was macht der mit dem gleichen Apparat? Er frisst nur Pflanzensaft. Ist also ein lieber, kleiner, demütiger Veganer. Er braucht diesen Proboscis, geht in die Pflanze, saugt das auf, ist ziemlich klein, hat nicht Riesenaufgaben wie Eier produzieren und. Ist es nicht möglich, dass die Pflanzen nicht mehr das hervorbringen, was sie vorher brachten, denn die Erde ist verflucht? Das Männchen bekommt noch genug Energie für das, was er vorhat im Leben aus der Pflanze. Aber das Weibchen muss Eier produzieren und Energie hervorbringen. Und dieser Pflanzensaft von ihrer einseitigen Ernährung bringt es nicht. Und somit ergänzt sie ihre Ernährung durch die reichen Proteinsubstanzen, die im Blut von anderen Lebewesen existieren. Und der gleiche Apparat, der dafür war, um Pflanzensaft zu saugen, kann jetzt gebraucht werden, um Blut zu saugen. Frage: Ist das eine evolutionistische Entwicklung, um Blut zu saugen, oder eine Notänderung wegen veränderten Umständen? Wie seht ihr das? Man kann es aus beiden Sichten sehen. Man kann wie Darwin schauen und sagen, hey, Parasit, das ist nicht gut, das war nicht sehr gut, das hat Gott nicht geschaffen, also das ist Quatsch, Evolution erklärt das. Oder ich kann Gott glauben und sagen, Herr, hast du genug Beweise hinterlassen, dass es früher mal anders war? Und er sagt, ja, schau mal auf das liebe Männchen. Und wie steht es denn mit diesen Viechern, die so übel sind und die Stacheln haben und stechen können und alles Mögliche machen können? Ja, die Wespen der Welt, die Bienen der Welt und alle diese schrecklichen Tiere. Ja, was ist denn so ein Apparat? Hat Gott den geschaffen, damit die Tiere einander quälen und töten? Nein. Die Insekten haben, was wir nennen, ein Ovipositor, um Eier zu legen. Und diese Stacheln sind meist umformte Ovipositors. Und so hier haben wir Wespen und Bienen. Und hier sticht eine. Aber der Stachel hat einen Angel, also bleibt er bei Bienen zum Beispiel zurück. Und dann stirbt er als Folge. Aber andere Organismen, die nicht so eine zähe Haut haben, können bestochen werden und das Tier kann überleben. Also ist das jetzt ein Apparat, der dazu gilt, zu quälen, oder hatte er einen anderen Zweck? Natürlich hatte er einen anderen Zweck. Es war ein Ovipositor und die Drüsen, die mit dem zusammenarbeiten, um die Eiweiße zu produzieren, um die Eier mit Energie zu versehen, diese Proteine können, wenn sie eingespritzt werden, eine negative Reaktion hervorbringen und können als Giftstoffe wirken. Und das ist, was wir hier haben in der Schlange und in diesen Tieren. Es ist nichts Neues, was dazugekommen ist. Es ist etwas anderes. Und weil wir reden von diesen Tieren, wollen wir mal etwas fragen. Eine Biene. Bienen sind ja in den Nachrichten heutzutage. Sie verschwinden ja. Aber kommen wir mal über Bienen. Die normale Arbeiterbiene legt die Eier, ja oder nein? Nein. Wer legt die Eier bei den Bienen? Die Königin legt die Eier. Die Königin legt die Eier. Also die normale Biene ist nicht fähig, Eier zu legen, ja oder nein? Was, wenn die Königin stirbt? Was passiert dann? Wo kommt die neue Königin her? Von einer normalen Biene. Was passiert mit der normalen Biene? Sie kriegt etwas anderes zu essen. Im Englischen heißt das Royal Jelly. Was heißt das in Deutsch? Ja, wenn alle es gleich sagen, weiß ich nicht, was es ist, aber ihr wisst, was es ist, so ist es gut genug. Also dieses Royal Jelly hat Substanzen, die eine normale Biene umändert in eine Königin. Sie wächst, sie fängt an Eier zu legen, sie kann alle diese Dinge tun, sie kann wie eine Königin reagieren. Frage, hat sie die Gene, um wie eine Königin zu reagieren, ja oder nein? Und warum hat sie sie nicht als Arbeiter? Weil sie deaktiviert sind. Also, hier ist keine Spur der Evolution. Keine Spur. Hier ist eine Devolution, wenn irgendetwas. Und das Verhalten, um andere Tiere zu töten, kann aus ganz anderen Gründen entstanden sein. Also, ein Evolutionist schaut sich den Löwen an, den Fleischfresser, den wir hier haben. Er schaut sich die Zähne an und er sagt, Carnivore, das ist Evolution. Dieses Tier ist eine ein Tier mit einem Wurf zum Töten. Richtig? Das ist, wofür es entworfen ist. Ist es so? Also, weil er diese Zähne hat, war er immer schon ein Fleischfresser. Der russische Wissenschaftler Dmitri Balayev studierte den Prozess von Domestikation bei Füchsen. Ganz interessant hat er festgestellt, dass die Füchse ängstlich sind, aggressiv sind und natürlich diese Aggression gebrauchen, um andere Tiere zu töten. Dann hat er sie gezüchtet, damit sie wie Hunde werden. Er hat immer nur die milderen genommen und wieder mit denen gezüchtet. Und nach 8 Generationen hatte er Füchse, die wie Hunde neben dem Herrchen liegen, wimmern, streicheln lassen, ganz liebe Füchschen. Dann hat er sie analysiert und festgestellt, dass die Adrenaldrüsen wesentlich kleiner waren, die Adrenalin produzieren und zur Aggressivität und Nervosität führen, wesentlich kleiner waren. Und im Gehirn hat er Serotonin gemessen und gesehen, dass der Serotoninspiegel sehr gestiegen ist. Jedenfalls habt ihr gewusst, Schizophrene haben einen gesenkten Serotoninspiegel. Danke, Henry. Und Ärzte müssen die behandeln, damit dieser Spiegel ansteigt, sonst sind sie was? Aggressiv und müssen der Bevölkerung entzogen werden. Also diese Tiere sind eigentlich in der Natur schizophrenisch. Schizophrenisch, wie auch immer. Ihr wisst, wovon es geht. Und sie sind aggressiv. Und nur diese Behandlung von das Wegzüchten ändert das ganze System. Sind die Gene geändert worden durch den Prozess, ja oder nein? Nein, das ist also keine Evolution. Hier haben wir Bären. Bären fressen Fische, wenn sie da sind. Und das ist nur für eine kurze Weile. Sie sind Karnivore, weil sie haben die Zähne eines Karnivors. Und was ist die Hauptnahrung? Bis zu 86% von einem Bär? Bären. Darum heißen sie ja auch Bären. Also 86% der Ernährung eines Bären ist pflanzlich. Pflanzlich. Und wie steht es mit dem Panda? Das ist ein Karnivor aufgrund der Zähne, aber er frisst Bambu. Das ist ja interessant. Koala-Bär, das ist nicht ein Bär in dem Sinne, aber frisst Eukalyptus und nichts anderes, überhaupt gar nichts anderes und hat viel zu schlafen. Und hier ist ein interessantes Plakat, das ist am Zoo angebracht in Sydney. Und hier schreiben die Wissenschaftler, Und sie schreiben so, dass sie sich selbst den Fuß wegschießen, und darum habe ich es fotografiert. Red pandas are classified as carnivores, meat eaters. Also der Panda ist ein Carnivore aufgrund der Zähne, Fleischfresser. But, aber, das meiste ihrer Ernährung ist Bamboo. Also, weil die Zähne Carnivore-Zähne sind, heißt das, dass sie ursprünglich entworfen sind, um Fleisch zu fressen, ja oder nein? Nein. Sie können ja einen Entwurf haben, um bestimmte Pflanzen zu fressen, denn es sind wie Scheren, diese Zähne. Und wenn ich zum Beispiel Zuckerrohr esse, dann wäre es besser, ich hätte die Zähne eines Löwen als die Zähne eines Menschen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wer hat schon mal Zuckerrohr gegessen? Das ist so, ne? Nach einer Weile stehen die Zähne so und weiß nicht mehr, was um zu machen. Und die Welt zeigt uns in der Paläontologie, dass es damals viel mehr Pflanzenarten gab als jetzt. Die Erde ist verflucht und viele Pflanzen können nicht mehr getragen werden in bestimmten Gegenden und die Tiere müssen sich ändern oder sie müssen aussterben. Und so haben die Tiere eine neue Ernährung bekommen. Und die dafür präadaptiert waren, um zu töten, fingen an zu töten und Fleisch zu fressen. Das heißt nicht, dass sie ursprünglich Fleischfresser waren. Und Gott hat unter diesen Karnivoren uns genügend gelassen, dass wir sagen können, es ist möglich, dass sie alle Pflanzenfresser waren vorher. Hier ist was Interessantes, hier ist ein Fisch. Und der hat alle diese interessanten Organe. Und dann in der Niere hat er den Nierenfilter, das Glomerulum. Und dieses Filter hat einen Zweck, um Wasser rauszufiltern. Und wir haben alle ein Glomerulum, damit wenn wir trinken, wir das Wasser rausfiltern und das geht dann in die Blase und dann gehen wir spazieren oder wir gehen aufs Klo und weg ist es. Und das ist der Zweck von diesen Nierenfiltern. Jetzt ist hier eine interessante Frage. Die Fische sind angeblich im Meer entstanden. Und das Meer heute ist sehr salzig. Sehr salzig. Und zwar 2/3 mehr salzig als der Fisch. Und jetzt hat er ein osmotisches Problem im Meer. Nämlich Wasserentzug durch Osmose. Also einen Filter, der Wasser entfernt aus dem Körper, ist für ihn eine gewaltige Verlegenheit. Und im Meer sitzen die Fische mit diesen Organen und sie sind alle deaktiviert, sie funktionieren nicht. Jetzt frage ich, wieso haben die Fische im Meer ein Organ für Süßwasser, das sie nie gebrauchen? Außer Fische, die im Süßwasser schwimmen gehen. Dann gebrauchen sie ihn. Denn dann ist es umgekehrt. Dann fließt das Wasser durch Osmose rein und dann brauchen sie den Filter. Aber Fische, die nur im Meer leben und die Evolution sagt, sie sind im Meer alleine entstanden, haben diese Organe, die sie nie nötig haben. Ist es möglich, dass die Welt damals vielleicht ein bisschen anders war? Möglich? Möglich? Ich denke ja. Und dann haben wir nicht reduzierbare Komplexität. Zum Beispiel in unserer Niere, diese Organe hängen zusammen mit dem malpighischen Körper, den wir hier sehen, und der muss genau so aussehen, um zu funktionieren. Wenn er nicht so aussieht, dann kann er die Urin nicht konzentrieren und da ist kein Weg, wie ich es mehr und mehr ausbessern kann. Also bestimmte Dinge müssen absolut so sein oder gar nicht. Also die Niere und die Komplexität der Organe zeigen nicht auf Evolution, sondern auf eine Änderung der Umgebung. Jetzt der Löwe. Ein fantastisches Raubtier ist doch zum Töten geeignet. Das ist eine schöne Löwin. Schlafen gerne. Oder der hier. Der Tiger nach Zähnen, absolut ein Raubtier. Noch ein Raubtier. Alle diese Tiere, Raubtiere. Und das hier ein Aasfresser. Habt ihr schon mal gemerkt, wie sie hässlicher werden, je weiter wir weggehen von der ursprünglichen Ernährung? Wenn wir uns ein Reh ansehen, wie sieht das aus? Jeder sagt gleich, ach süß, außer der Jäger. Aber der normale Mensch sagt, ach süß. Und die Augen, wie sehen sie aus? Sanftmütig, ist es nicht so? Und wenn wir in dem Tierreich sehen, wenn wir zu den Karnivoren gehen, dann sind die Augen wie? Hart und wild. Und wenn wir gehen zu den Aasfressern, wie sind die Augen? Schleichend und irr. Sehr interessant. Und die Tiere werden hässlicher, je weiter sie weg sind von der ursprünglichen Ernährung. Von dem Löwen wieder zurückzukommen, auf den Löwen wieder zurückzukommen. Wir hatten gerade vor kurzem ein Programm in Südafrika, ein 90-Jähriger, das muss schon ein 90-Jähriger gewesen sein, der das erzählt hat, denn die Gesetze haben sich so geändert, das kann man nicht mehr machen, was der gemacht hat in Afrika. Der hat Löwen zu Hause als Haustiere gehabt. Löwen. Und diese Löwen waren zahm. Und er hat ihnen Fleisch gegeben zum Essen und er durfte, weil er sie kannte, zu ihnen hingehen und sie haben ihm nichts getan, obwohl es hätte passieren können. Und er hatte einen zahmen Löwen, über viele Jahre hat er Löwe gehabt, das hat er erzählt über die Medien. Und einen zahmen Löwen, der hat mit ihm auf dem Bett geschlafen. Aber er hatte ein Problem, dieser Löwe stank. Sein Atem stank und er hatte Probleme zu schlafen mit seinem Löwen. Und nicht nur das, der Löwe schnarchte. Und so hat er sich eines Tages entschlossen, weil er so mal was gehört hat, dass er diesen Löwen weiterhin vegetarisch ernähren würde. Und da hat er ihn vegetarisch ernährt. Und siehe da, der Löwe hörte auf zu stinken, hörte auf zu schnarchen und etwas anderes passierte auch. All die Hautkrankheiten, die er bei all seinen Löwen hatte, verschwanden. Und der Löwe lebte zweimal so lang wie irgendein anderer Löwe, den er je hatte. Das hat er nur so nebenbei erzählt, aber für mich war das natürlich sehr interessant. Jetzt in Australien sind die Leute ganz begeistert über ihren Dingo. Hier ist ein Dingo und hier ist ein Wildhund und das sind die australischen Wildhunde. Und die Australier regen sich ganz gewaltig weil der Dingo am Verschwinden ist. Und warum ist der Dingo am Verschwinden? Wisst ihr, warum er verschwindet? Weil er kreuzt mit dem Hund. Und warum ist das möglich? Ich sage euch, warum das möglich ist, weil er ist ein Hund. Also da ist gar nichts sonderlich am Dingo. Der Dingo kam damals von Reisenden aus China und das waren Hunde. Und jetzt sind es immer noch Hunde. Und jetzt, wo normale Hunde da sind, kreuzen sie mit normalen Hunden, weil sie Hunde sind. Da ist keine Evolution dran zu hängen. Schauen wir mal diese drei Tiere an, den Schakal, den Fuchs und den Coyote. Und dann können wir im Geist auch noch den Wolf dazu nehmen. Der Wolf, der kann mit dem Coyote in Zentralkanada kreuzen. Und der Coyote kann mit dem Schakal kreuzen. Das ist alles eine einzige Art. Da ist keine Evolution, da ist kein Zeichen von Evolution da gegenwärtig. Hier haben wir jetzt Raubvögel. Und da kann man sofort sehen, ein schönes Tier, nicht zu bezweifeln. Wie sehen die Augen aus? Hart, ne? Hart. Hier ist eine Eule, auch so einen Blick, aber schöne Tiere. Hier sind die verschiedenen Raubvögel der Welt. Schöne Tiere. Nicht zu bezweifeln, der Kondor. Und die verschiedenen Eulen. Und hier ist ein Papagei. Ein ganz interessanter Papagei, der lebt in Neuseeland und das ist der Key Parrot. Und dann passierte was Sonderliches. Dieser Papagei, wenn wir diesen Schnabel ansehen und die Füße, der hat eigentlich die gleichen Organe, so wie ein Raubvogel, nicht wahr? Aber er frisst die Wurzeln von einem bestimmten Baum. Und dann kam eine Entwicklung in Neuseeland, sie haben Häuser gebaut in diesen Gegenden, die Bäume alle rausgerissen und Häuser gebaut. Und plötzlich hatten die Papageien nicht mehr ihre Originalnahrung. Und was haben sie gemacht? Sie sind Raubvögel geworden. Und was haben sie gefressen? Schafe. Schafe. Sie haben sich auf den Rücken des Schafes gesetzt und mit diesem Schnabel, der so scharf ist, haben sie den Rücken aufgeritzt und sich hineingefressen bis zur Niere und das Fett um die Niere gefressen. Und die Schafe lagen zu Zigtausenden tot. Jetzt, wenn man einen Farmer aufregen will, dann muss man seine Schafe töten. Und somit haben sie sofort die Bäume wieder angepflanzt und heute, der Key Parrot ist ein süßer Baumwurzelfresser. Aber was, wenn diese Pflanze verschwunden wäre und ein Wissenschaftler würde kommen und würde sehen, ah, hier ist ein Vogel, der frisst andere Tiere und tötet sie. Ja, der ist doch total geeignet dafür. Ist er dafür entworfen, ja oder nein? Nein. Der Raubvogel, ist der unbedingt, hat er einen Entwurf zum Töten? Oder kann er töten, weil er zufällig auch das Gleiche hat wie dieser? Hier ist der Papagei. Und das ist ein Vegetarier. Ich möchte haben, ihr sollt mal die Augen angucken. Wie sehen die aus von einem Papagei? Ganz mild, ganz mild. Kann er Dinge greifen, so wie eine Maus, wenn er wollte? Könnte er der Maus das Genick brechen mit diesem Schnabel? Wenn ihr mal wollt und wenn ihr mal Lust habt, geht mal zu einem wilden Papagei und steckt mal den Finger rein. Zack, der Finger ist ab. Bis zu 5 Tonnen Druck in diesem Schnabel, denn der kann eine harte Nuss knacken mit diesem Schnabel. Perfekt geeignet als Mordwaffe. Aber er gebraucht sie nicht als Mordwaffe. Hat aber das Potenzial. Und hier ist meine Frau, die lacht sich halt tot, weil die alle auf ihr sitzen. Hier haben wir 2 Fische, der eine ist Piranha und der andere ist Paku. Gleiche Familie. Einige Pakus haben Zähne fast wie der Piranha. Der Piranha frisst Fleisch und Paku, was ist der? Nur Pflanzen. Jetzt in diesen Flüssen fallen die Saat, fällt von den Bäumen. Und wenn da keine Tiere sind, was frisst der Piranha? Der wird diese Saat auch fressen. Und er kann kreuzen mit dem Paku. Sie sind eine Gruppe. Aber weil die Nahrung weniger wurde, warum denn wohl? Vielleicht wegen einem Fluch haben die Tiere sich geändert. Und so sehen wir Tiere wie diese hier zum Beispiel, Chipmunks und so weiter. Das sind alles Pflanzenfresser. Aber sobald die Nahrung ausgeht, fressen sie Fleisch. Chipmunks zum Beispiel in Nordamerika, wo die Wälder jetzt vernichtet werden, durch sauren Regen und so weiter, werden zu Aasfressern. Man sieht sie immer wieder, dass sie die toten Tiere, die auf den Straßen überfahren werden, auffressen. Und die Mäuse und die Shrews, das ist die Spitzmaus, denke ich, und die Chiroptera, das sind Insektenfresser und so weiter. Und die Ratten und so weiter, alles unreine Tiere, sind alles Koprophagen. Das heißt, sie fressen hier die Pflanzen, aber sie kriegen nicht genug Nahrung daraus, haben also einen Gärungsprozess im Zekum und müssen ihre eigene Ausscheidung wieder fressen. Frage, ist das sehr gut, um die eigene Ausscheidung fressen zu müssen, ja oder nein?
Würde Gott gesagt haben, ich habe dich geschaffen, deine eigene Ausscheidung wieder zu fressen, das ist gut, das ist sehr gut.
Ich denke nicht. Ich denke, es ist eine Folge des Fluches. Also Löwe, was kannst du mir noch sagen? Ich hatte einen Vortrag vor vielen Wissenschaftlern und diese Wissenschaftler haben sich schrecklich aufgeregt, weil ich gesagt habe, der Löwe war ursprünglich wahrscheinlich ein Veganer. Dann haben sie gesagt, es geht ja nicht nur um die Zähne, es geht ja um den ganzen Darm, das ganze System ist anders. Ein Löwe hat nämlich einen Darm, der nur 6-mal so lang ist wie der Körper und eine Kuh hat einen Darm, der 22-mal so lang ist wie der Körper und wir haben einen Darm, der 15-mal so lang ist wie ein Körper. Also das ganze System ist anders. Ich sage, das dauert nicht lange und dann haben sie gesagt, Quatsch. Zufälligerweise hatte ich eine Studentin, die unter mir für ihren Doktortitel arbeitete und die war beschäftigt, um mit Antibiotikern zu arbeiten und Antibiotikaresistenz und so hatten wir Hühner, die wir gezüchtet haben und einige bekamen Antibiotika, einige bekamen Pflanzeneiweiß, einige bekamen tierisches Eiweiß. Und so hatten wir schon tierisches Eiweiß, Pflanzeneiweiß, Antibiotika, diese Gruppen hatten wir schon da. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hör mal, ich möchte haben, dass wenn dieses Experiment fertig ist, dass du dann, wenn du die Organe rausholst, die alle analysierst, und ich möchte auch, dass du die Länge der Därme alle misst. Sie hat gesagt, du bist verrückt. Warum muss ich das machen? Dann habe ich gesagt, weil ich dein Doktorvater bin und wenn du nicht durchfliegen willst, machst du das. Naja, hier war die Ernährung, die sie bekamen, mit all diesen Dingen drin, mit pflanzlichem Protein und mit tierischem Protein und einige mit Antibiotikern und andere nicht. Und das sah nämlich so aus. A, rein Pflanzenprotein, keine Antibiotika. B, Pflanzenprotein plus Antibiotika, denke ich. C, tierisches Protein und D, tierisches Protein mit Antibiotika. Und dann Karkassenmasse, in anderen Worten, wie viel wiegten die Tiere nach diesem Experiment? 6 Wochen, nur 6 Wochen, vom Ei bis zu 6 Wochen alt. Kein statistischer Unterschied, sie sind alle ziemlich gleich gewachsen. Dann kam es zur Darmmasse. Interessant. Die, die nur Pflanzen bekamen, hatten die größte Masse. Wenn da Antibiotika dazu kamen, weniger. Wenn da tierisches Eiweiß dazu kam, noch weniger. Wenn da Antibiotika dazu kam, noch weniger. Ja, Masse sagt nicht viel, das kann ja der Inhalt des Darmes sein. Also wie steht es mit Länge? Faszinierend. Ein wesentlicher statistischer Unterschied. Die, die nur Pflanzeneiweiß bekamen, hatten den längsten Darm. Wenn der Antibiotika dazu kam, wurde der Darm kürzer. Wenn da tierisches Eiweiß dazu kam, noch kürzer. Wenn der Antibiotika da dazu kamen, noch kürzer. Also hat das, was wir essen, einen Einfluss auf die Entwicklung der Darmlänge zum Beispiel? Ja oder nein? Absolut. Hier ist was Faszinierendes. Herzmasse. Wenn sie pflanzliches Eiweiß bekamen, war das Herz kleiner, als wenn sie Antibiotika mit Fleisch oder ohne Fleisch dazu bekamen. Das ist faszinierend. Das ist, wie die Wissenschaft funktioniert. Und da bin ich zu den Kardiologen hin und habe zu ihnen gesagt, hör mal, ich habe was Interessantes für euch. Heute unter den Menschen sterben mehr und mehr junge Menschen an Herzkrankheiten und Herzinfarkt. Und meist haben sie vergrößerte Herzen, schwache Herzen. Und ich habe festgestellt in diesem Experiment, oder meine Studentin hat festgestellt, dass Antibiotika einen wesentlichen Einfluss auf Herzentwicklung haben. Und vielleicht könnt ihr das mal studieren, denn ich gehe jetzt erstmal in die Rente, ob sie es gemacht haben oder dabei sind, weiß ich nicht. Aber es ist doch interessant, ist es nicht? Ist das Evolution oder eine Folge? Das ist nicht Evolution. Ein hoher Anteil an tierischem und pflanzlichem Protein erhöht Knochenschwund und Frakturrisiko bei Frauen nach der Menopause, so sagt die Wissenschaft. Und je mehr tierisches Eiweiß man isst, je schwächer werden die Knochen. Entsinnt ihr euch noch an meinen Schafstudien, wo die Schafe alle krumme Beine bekamen und dann haben wir behauptet, das ist wegen dem tierischen Eiweiß, das heute gefüttert wird. Und die Menschen haben gesagt, wir sind verrückt. Und dann haben wir das auf die Probe gestellt. Also die eine Gruppe 12% Protein, die andere 15%, 17, 20 und 20. Und was wir gemacht haben hier, das war Alpha-Alpha. Dann haben wir 3% tierisches Protein dazugetan, 5%, 8%. Und dann, um das Gleiche in Pflanzen wieder auszuproben, haben wir wieder 8% tierisches, pflanzliches, das ist verkehrt hier, das muss Pflanzenprotein dazu tun. Also hier hatten wir 20% Pflanzenprotein, 20% Protein, wovon 8% tierisches war. Und so hatten wir jetzt eine Vergleichsgruppe. Und interessant, je mehr tierisches Eiweiß dazu kam, je schwächer waren die Knochen. Hier ist ein schönes Schaf, nur Pflanzen, nur Alpha-Alpha, wie ein Schaf auch fressen soll. Bisschen tierisches Eiweiß, krumme Beine. 8% tierisches Eiweiß, die Katastrophe. Das Tier konnte nicht mehr gehen. So sah es aus. Und im Knochen selber weniger Calcium im Vergleich zu Phosphat. Calciumverlust im Urin und im Stuhlgang. Wenn sie tierisches Eiweiß bekamen, haben sie mehr wie 3-mal so viel Calcium verloren, als wenn sie Pflanzeneiweiß bekamen. Und Deformität war wesentlich höher. Interessant. Und wenn wir das mal betrachten nach Knochen, Analyse folgt nach Histologie, das Beste war bei Pflanzeneiweiß, 3% tierisches Eiweiß schlechter, 5% tierisches Eiweiß noch schlechter, 8% noch schlecht, Pflanzeneiweiß dazu ausgezeichnet. Also sind die Tiere entworfen für Pflanzen. Jetzt sagt ihr, das waren Schafe. Das Gleiche passiert mit Hunden, das Gleiche passiert mit Katzen, das Gleiche passiert mit allen Organismen. Sie sind also alle geeignet für Pflanzen und nicht für tierisches Eiweiß. Und Omnivore, naja, das sind Tiere, die so halb-halb machen. Und es wird immer behauptet, wir haben die Zähne, die Canini, darum sind wir Carnivore auch, müssen wir auch Fleisch essen. Das Argument haben wir ja jetzt schon durchdiskutiert mit dem Löwen. Aber nur interessenhalber, der Darm ist so zwischenprächtig, das ist eigentlich ganz egal. Wisst ihr was? Wenn der Mensch sich umstellt auf eine Ernährung, Pflanzenernährung, dann kann er erst dünner werden, Hunde auch. Wenn man einen Hund plötzlich umstellt auf vegetarisch, dann wird er hauchdünn. Und dann nach einer Weile fängt er an und er nimmt zu und er wird stark. Warum? Weil der Darm muss sich dehnen und wachsen und auch mehr Rezeptoren werden geformt und dann geht's. Aber hier ist ein veganer Affe. Schaut euch mal schön an. Komm, wir schauen seine Zähne an. So sehen sie aus. Also müsste ich behaupten, evolutionistisch, dass dieses Tier muss doch ein Fleischfresser sein, ja oder nein? Also beim Mensch gebrauchen sie dieses Argument, aber das Argument ist lächerlich. Der hat diese schönen Zähne, um die Weibchen zu beeindrucken und die Gegner abzuscheuen. Jetzt gibt es vestigiale Organe, überflüssige Organe und das wird behauptet, das sind Überbleibsel der Evolution. Und so haben wir einen Appendix, was ist das wieder? Blinddarm, ja, richtig. Und auch interessante Eigenschaften, die zu Kiemen zurückgeführt werden und eine Netzhaut hier an den Augen und so weiter. Aber interessant, die von dem deutschen Anatomiker Widersheim zusammengestellte Liste überflüssiger Organe umfasste 100 Organe, einschließend Blinddarm und Coccyx. Coccyx ist die kleinen Knochen hier unten am Rückgrat. Steißbein, ja. Und es wird behauptet, das sind Überbleibsel von dem Schwanz und das ist überflüssig. Natürlich, heute wissen wir, dass die Muskeln für den unteren Teil des Darmes und auch für ganz andere wichtige Organe da unten befestigt sind. Also es ist ein ganz wichtiges Organchen. Also im Laufe der Forschung erkannte die Wissenschaft, dass alle Organe auf Wiedersheims Liste sehr wichtige Funktionen hatten. Zum Beispiel der Blinddarm ist da, um die erste Immunität abzuschätzen. Und in dem frühen Organismus muss der Körper lernen zu unterscheiden zwischen Freund und Feind bei den Darmorganismen. Und das macht der Blinddarm. Und wenn das erstmal festgelegt ist, dann ist der Blinddarm nicht mehr nötig. Aber er ist absolut notwendig in der Entwicklung. Und so mit allen diesen Organen. Die Thymusdrüse hat eine wichtige Rolle mit T-Zellen und dem Immunsystem. Die Schilddrüse produziert Thyroxin und alle diese Organe mussten gestrichen werden. Also schwaches Argument. Es gibt keine überflüssigen Organe. Sie haben eine Rolle irgendwann in der Entwicklung. Dann haben sie die Embryone gebraucht als Argumente für Evolutionsgeschichte. Und die Kiemen, die angeblich beim jungen menschlichen Embryo auftauchen, sind Wirklichkeit das Anfangsstadium von Mittelohrkanal, Nebenschilddrüse und Thymus. Also jedes hat eine Rolle. Mit Evolution überhaupt gar nichts zu tun. George Galen Simpson schreibt, Haeckel hat das Evolutionsprinzip falsch beschrieben. Es ist heute sicher, dass die Ontogenese keine Wiederholung der Phylogenese ist. Phylogenese, Ontogenese, Ontogenese, embryonale Entwicklung, Phytogenese, Evolution. Jetzt stellt euch mal diesen Widerspruch vor. Haeckel hat gesagt, die Ontogenese, die Entwicklung der Embryone, ist eine Wiederholung der Evolution. Das ist ein totaler Widerspruch. Das ist totaler genetischer Quatsch. Denn wenn das Tier sich evolutionistisch geändert hat, dann sind die Gene, die vorher das gemacht haben, ja jetzt etwas anderes, nicht wahr? Dann kann der Gen, der jetzt etwas anderes ist, doch nicht den vorigen Zustand rekapitulieren. Also das hat die Wissenschaft selber eingesehen, funktioniert nicht. Das biogenetische Gesetz ist tot, wie ein Türnagel, weg. Das ist kein Argument. Jetzt kommen sie und sagen sie, aber wir haben Homologie, das beweist Evolution. Der Mensch zum Beispiel hat pentadaktile Hände, 5 Finger und das können wir zurückführen, den ganzen Arm und die ganze Zusammensetzung zur Homologie und also haben wir alle einen gemeinsamen Ahnen. Die Katze, die Fledermaus, der Delfin und das Pferd, geht eben auf einem Fingernagel und der Rest ist reduziert und so weiter und der Mensch, der hat die Hand. Aber wissen Sie, was interessant ist? Erstens, die primitivste Form ist pentadaktil. Die gefördertste Form hat das Pferd. Jetzt möchte ich euch fragen, warum das letzte Wesen, das allergefördertste Wesen, die primitivste Hand hat. Der Grund ist, weil sie Klavier spielen muss. Und komm, wir schauen mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Das ist William Fix, das ist ein Evolutionist, der schreibt. Die älteren Schulbücher über Evolution betonen noch stark das Konzept der Homologie. Nicht nur die älteren, die modernen auch. Er übertreibt hier. Und weisen auf die klare Ähnlichkeit zwischen Skelette bzw. Glieder verschiedener Tiere hin. Das Pentadaktile, die 5, Gliedermuster findet sich danach im menschlichen Arm, Vogelflügel, Walflosse, das soll ein Hinweis auf einen gemeinsamen Ursprung sein. Das ist, was die Theorie sagt. Wenn dieses Muster immer von denselben Genpaaren übertragen und sich von Zeit zu Zeit durch Mutationen
und natürliche Umweltselektion verändern würde, dann wäre die Theorie sogar logisch. Es ist doch logisch. Doch, leider ist das nicht so. Heute weiß man, dass homologe Organe in den verschiedenen Spezies durch völlig andere Genkomplexe produziert werden. Die Idee der Homologie im Sinne einer Vererbung ähnlicher Gene von einem gemeinsamen Vorfahren ist gescheitert, tot. Es gibt keine Beweise für diese sogenannte Evolution. So, Darwin sieht die Welt, er sieht die Parasiten, er sieht die Katze frisst die Maus, er sagt, das ist Evolution. Er sieht die Dornen, er sieht die Disteln, das ist Evolution. Der Christ, er liest die Bibel, er sagt, Gott hat gesagt, es war wunderschön am Anfang, es war perfekt, alle Tiere waren vegan, vegetarisch, kein Tier hat ein anderes getötet oder sogar sein Ei aufgegessen. Das war nämlich dem sein Kind, wieso soll er das essen? Schätze. Hat Gott genug hinterlassen, um zu sehen, dass es schön war, dass es gut war? Ich denke ja. Schaut euch eine Blume an und fragt euch die Frage, wieso muss die hübsch sein, um zu funktionieren? Es kann ja auch eine Stinkblume sein. Kennt ihr die Stinkblumen, die die Fliegen gebrauchen und die stinken wie, naja. Aber sie sehen so aus. Warum? Funktionsmäßig total unnötig. Und die Vögel, sind sehr interessant. Schaut euch mal diese Vögel an, wie schön die aussehen. Das ist der Ibis, kennt ihr den? Das ist der heilige Ibis, the sacred Ibis. Und die sehen nicht alle so aus, so sieht der schönste Ibis aus. Ich denke, er erinnert uns an Eden, dieses prächtige Pärchen. Und da sind die Familie, da ist der andere Ibis, der normale Ibis, bei uns nennen wir den Hadida. Der schreit so laut, Hadida, jeden Morgen, geht einen auf den Wecker. Und dann ist da dieser hier, das ist der Glatzkopf-Ibis. Der ist überhaupt keine Schönheit, seht ihr das? Jetzt das Interessante ist, dass dieser Ibis manchmal das Herz erobert von dem heiligen Ibis. Und wenn der heilige Ibis und der Glatzkopf-Ibis zusammenkommen, dann hat man diesen Ibis. Der ist so mittelprächtig, halb schön, halb hässlich. Also ich glaube, Gott hat überall etwas hinterlassen, dass wir sehen können, so war es mal. So war es mal. Ist ja auch interessant, dass die hässlichsten Männer immer die schönsten Frauen kriegen, ne? Und die Papageien mit ihren Farben und ihrer Schönheit. Und jetzt, wenn man ein bisschen weggeht von der ursprünglichen Ernährung, dann ändert sich das Bild. Die sind auch so süß und so lieb und die Blumen, die erinnern einen von wie es einmal war. Und wir können jetzt uns entscheiden, ob wir Darwin sein wollen und auf die Disteln und die Dornen und die toten Tiere und die Parasiten schauen wollen im Leben oder ob wir die Blumen, das Schöne, die schönen Farben sehen wollen, den prächtigen Sonnenuntergang und glauben wollen, dass es einmal gut war, sehr gut, und dass es sich wieder ändern wird. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das ist ein Versprechen. 2. Petrus 3, 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Denn das ängstliche Harren, sagt Römer 8, der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden.
Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Es geht nicht bergauf, Menschen, es geht bergab. Ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Macht das jetzt Sinn? Da werden die Wölfe, sagt Jesaja, bei den Lämmern wohnen. Wisst ihr warum? Weil sie werden wieder Pflanzenfresser. Es wird wieder hergestellt werden. Und Panther beim Böcken lagern. Es wird ihnen gar nicht in den Kopf kommen, den anderen aufzufressen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Meine Güte, das wird eine fantastische Welt. Hier gehen wir mit den Löwen zusammen, mit den Tigern zusammen. Kein Mundgeruch, kein Gestank, keine Gärung, keine Fäkalien fressen. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Es ist interessant, um ein bisschen vielleicht zu spekulieren. Gibt das so ein Wort? Speculate. Alles funktioniert heute auf 10%. Wisst ihr das? Die ganze Ökologie funktioniert nur auf 10%. Wir müssen 90% ausscheiden, 10% gebrauchen wir, um am Leben zu bleiben. Was, wenn es auf 100% zurückgeschraubt wird? Dann gibt es auch keine Ausscheidung mehr. Dann ist da totale Verbrennung an Energie. Und diese Energie kann vielleicht ausgestrahlt werden als Licht. Ich denke nur so ein bisschen. Genetisch, wie hat Gott das gemacht? Wo zieht man die Grenzen? Das weiß ich nicht. Aber die Löwen und das Mastvieh werden kein Bedürfnis haben, sich aufzufressen. Kühe und Bären werden zusammen weiden. Ich habe das mal in Amerika gesehen. Da waren Buffaloes, Büffel und Bären auf dem Feld zusammen und beide haben Gras gefressen. Und ich hatte meine Kamera nicht dabei und ich hätte mich erschießen können. Sie werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen, mit anderen Worten Pflanzen, wie die Rinder. Ist das jetzt sinnlos nach diesem Vortrag oder möglich? Ist doch möglich. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Die Schlange wird nicht mehr beißen. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Also vielleicht ist das, woran Sie gedacht haben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wird die Schlange wieder ihre Beine haben. Wer weiß? Vielleicht wird sie wieder ihre Flügel haben. Vielleicht wird sie auch ganz anders aussehen. Ich weiß nicht. Ich will nur den Gedanken übertragen. Die Wahl liegt bei uns. Wir können Darwin sein. Und das gilt nicht nur für die Wissenschaft. Wir können Darwin sein auch in unserem Leben. Wir können durchs Leben gehen und nur das Dunkle und das Schreckliche und das Elend und das Schwer und das sehen und miserabel durch dieses Leben gehen, bis wir endgültig krepieren. Oder wir können durchs Leben gehen und sagen, meine Güte, ist das schön, lieber Gott. Wir können uns die Blumen ansehen oder die Dornen. Die Wahl liegt bei uns. Wir können Gott glauben oder wir können der Welt glauben. Die Wahl liegt bei uns. Möge Gott uns segnen mit diesem Gedanken. Danke.